Rolle rückwärts, der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern.
Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Rolle rückwärts, dem Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven. Wir wollen uns heute noch einmal mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Wir haben ja in der letzten Folge schon, die eher praktischen Bezüge von Digitalisierung vor Ort mit der VISOAG aus Bremerhaven besprochen. Und heute wollen wir noch mal etwas mehr auf die Metaebene gehen und über das Gutachten zum dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung sprechen mit dem Titel Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten. Mein Name ist Clara Friedrich und ich leite die ZGF in Bremerhaven. Ja, wir haben ja bei der letzten Folge durchaus schon feststellen können, dass geschlechterpolitische Probleme sich durch Digitalisierung nicht automatisch auflösen. Und das stellt auch das Gutachten zum dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung fest, in dem es sagt, eine geschlechtergerechte Partizipation an digitalen Transformationsprozessen bedarf einer gezielten Gestaltung. Ich habe heute eine ganz besondere Person zu Gast zu diesem Thema und bin froh, dass sie sich die Zeit genommen hat, denn ich habe sie in den letzten Wochen auf verschiedensten Online-Veranstaltungen gesehen, wo sie schon zu diesem Thema gesprochen hat. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Seit Anfang 2020 außerdem Direktorin des Harriet Taylor Mill Instituts für Ökonomie und Geschlechterforschung und sie ist die Vorsitzende der Sachverständigenkommission für den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Professor Dr. Aysel Yolu-Tok.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und würde gern mit Ihnen einmal mit den Grundlagen einsteigen. Und zwar ist ja das jetzt schon der dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Die Bundesregierung ist seit einiger Zeit verpflichtet, regelmäßig diese Berichte über den Fortschritt in der Gleichstellungspolitik vorzulegen. Und vielleicht können Sie zu Beginn, zum Einstieg einmal kurz erläutern, wozu braucht es eigentlich diese Sachverständigenkommission und was war eigentlich Ihre Aufgabe?
Ja, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie hier nochmal uns oder mir die Gelegenheit geben, über unsere Arbeit, den Gleichstellungsbericht bzw. das Gutachten zum Gleichstellungsbericht zu sprechen. In jeder Legislaturperiode, wie Sie ja schon vorhin auch angesprochen haben, ist die Bundesregierung verpflichtet, einen Gleichstellungsbericht herauszubringen, zu verfassen. Und so ein Gleichstellungsbericht besteht aus drei Teilen. Zum einen aus dem Gutachten, dass die Sachverständigenkommission eine unabhängige Sachverständigenkommission verfasst. Und in diesem Gutachten wird quasi erstmal auch der Berichtsauftrag beantwortet und konkrete Handlungsempfehlungen für eine geschlechtergerechtere Gesellschaft formuliert. Mhm. Der zweite Teil des des Gleichstellungsberichtes ist quasi die Frage von, was ist denn seit dem letzten Gleichstellungsbericht passiert, quasi dieses Monitoring. Und der dritte Teil besteht aus der Stellungnahme der Bundesregierung zu den zum Gutachten der Sachverständigenkommission. Das heißt, diese drei Teile zusammen ergeben erst den Gleichstellung. Und wir hatten jetzt die Aufgabe, das Gutachten zum dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung zu schreiben zum Thema Digitalisierung. Unser Berichtsauftrag war natürlich etwas konkreter, der lautete ich zitiere jetzt nicht wortwörtlich, aber so ungefähr im Wortlaut, welche Weichenstellungen sind erforderlich, dass die Verwirklichungschancen in Deutschland unabhängig vom Geschlecht auch in Zeiten, auch in der digitalen Wirtschaft gelingen. So. Und mit dieser Frage der digitalen Wirtschaft wurde das erste Mal in der Tradition der Gleichstellungsberichte ein Thema vorgegeben, und zwar ein Transformationsprozess in der Gesellschaft. Das ist ein Unterschied zu den ersten beiden Gleichstellungsberichten. Der erste Gleichstellungsbericht war stark auch konzeptionell angelegt. Da wurden Lücken benannt und da wurde auch die Lebensverlaufsperspektive das erste Mal auch ja aufgezeigt und ganz konkret und stark konkretisiert, an welchen Übergängen im Lebensverlauf es zu Ungleichheiten kommt. Und der zweite Gleichstellungsbericht hatte die Aufgabe zu formulieren, was es an Rahmenbedingungen braucht, damit die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit möglich ist, und zwar geschlechtergerecht möglich ist. Und wir eben das erste Mal zu einem Thema, wo es um einen Transformationsprozess, das heißt, wo es um die Digitalisierung geht.
Ja, dabei rausgekommen ist ja ein sehr umfassendes Werk, das wir auch heute in der Folge nicht in Gänze abarbeiten können, denn es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, die Sie dabei angehen. Und eins ist ganz auffällig, wenn man den Bericht liest oder das Gutachten liest, nämlich es gibt eine Abbildung, die sich durch das Gutachten zieht, die man vielleicht jetzt im Zusammenhang mit Digitalisierung nicht unbedingt erwarten würde, nämlich eine Zwiebel. Und vielleicht könnten Sie uns auch noch ganz kurz erläutern, was versteckt sich hinter dieser Zwiebel?
Ja, es ist tatsächlich untypisch, weil ein Zwiebel ja eher sehr stark aus der analogen Welt ja kommt und nicht so sehr was mit der Digitalisierung zu tun hat. Es hat sich tatsächlich als Arbeitstitel im Laufe der 2 Jahre für uns haben wir das gerne genutzt, weil wir ganz am Anfang als Kommission, wir sind eine sehr interdisziplinär zusammengesetzte Kommission aus verschiedenen Fachrichtungen und wir haben am Anfang erstmal diskutiert, was heißt denn eigentlich digitale Wirtschaft? Das stand ja in unserem Berichtsauftrag so drin. Wie können wir eigentlich das tatsächlich griffiger machen und verstehen, welche Bereiche wir eigentlich uns anschauen wollen und auch anschauen müssen, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht? Und da kamen wir eben auf diese Assoziation mit einer Zwiebel. Eine Zwiebel besteht aus einem Zwiebelkern und genauso haben wir das auch mit der Digitalisierung verstanden. Es gibt einen Kern in der Wirtschaft, und zwar die Digitalwirtschaft, in der die digitalen Technologien und Dienstleistungen produziert werden. Wir können das auch als Treiber der Digitalisierung verstehen, denn da werden die Technologien hergestellt, entwickelt, gestaltet, die sich dann in verschiedensten Formen sowohl in der Erwerbsarbeit als auch in der privaten Lebenswelt beeinflusst bzw. zeigt. Und ausgehend von diesem Zwiebelkern haben wir uns natürlich die Frage gestellt, welche Technik wird eigentlich von wem entwickelt und von wem gestaltet? Mhm. Und wer hat Zugang zu dieser Branche? Oder wer kann in dieser Branche auch gründen? Beziehungsweise gibt es strukturelle Ungleichheiten in Bezug auf das Geschlecht, wenn es auf Gründung geht, wenn es um Entwicklung von Technik geht? Das ist quasi unser Zwiebelkern. Und davon ableitend sind wir dann zur nächsten Zwiebelschicht gekommen und haben gesagt, der nächste Punkt, was relevant sein müsste in der Betrachtung, ist, welche neuen Geschäftsmodelle entstehen denn aufgrund dieser Entwicklungen im Zwiebelkern? Und das ist heutzutage natürlich gängig auch ganz stark diskutiert, die Plattformarbeit. Die würde es so nicht geben, wenn es die Technologie dafür nicht geben würde. Und wir haben uns die Plattformarbeit genauer angeschaut, welche geschlechtsbezogenen Ungleichheiten sind festzustellen, welche konkreten Rahmenbedingungen braucht es dazu, dass hier durch so eine neue Geschäftsmodelle nicht alte Ungleichheiten reproduziert werden. Und davon wieder ableitend oder ausgehend sind wir zum nächsten Zwiebelschicht übergegangen und haben gesagt, was ist mit der alten Welt? Also in Anführungsstrichen mit der alten, mit der bekannten Wirtschaft, mit den bekannten Abläufen, Geschäftsprozessen, Arbeitsabläufen etc. Und das haben wir dann genannt digitalisierte Wirtschaft. Und da haben wir tatsächlich ganz stark auch diskutieren müssen, welche Bereiche schauen wir uns da an. Und da haben wir uns 4 Bereiche rausgepickt und haben gesagt, natürlich müssen wir uns erstmal die Frage von Arbeit anschauen. Wie verändert sich eigentlich Arbeit? Wie verändern sich Tätigkeiten? Und was heißt das eigentlich für den deutschen Arbeitsmarkt, der bereits heute nach Geschlecht unterschiedlich aufgestellt ist? Es gibt typischerweise Berufe, die Frauen übernehmen, und es gibt typischerweise Berufe, die von Männern gemacht werden. Das haben wir uns angeschaut. Und dann haben wir uns natürlich die große Frage der Vereinbarkeit im Zuge der Ortszeitflexibilisierung, Stichwort mobile Arbeit, nochmal als Thema im Gutachten drin. Und natürlich auch die Frage von, momentan auch sehr stark diskutiert, die hier, was passiert, wenn man digitale Technologien im Personalauswahlverfahren einsetzt? Mhm. Denn wir wissen ja aus der, in Anführungsstrichen, analogen Welt, dass das tatsächlich ein ganz großer Bereich ist, ein wichtiger Bereich ist im Einstieg in, beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. Und da entstehen große Ungleichheiten. In der analogen Welt gibt es viele Antworten, wie man dem entgegensteuern kann. Aber für die digitale Welt gibt es die eben noch nicht. Und das ist eben auch noch ein Thema gewesen. Und letztendlich auch natürlich die Frage von Kompetenz. Nicht nur die Art der Kompetenz, sondern die Art und Weise, wie Kompetenz auch erworben wird. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich würde gerne das abschließen mit dem, der letzten Zwiebelschicht.
Ja.
Weil uns als Kommission es durchaus wichtig war, nicht nur bei der Erwerbsarbeit zu bleiben, sondern eben auch zu überlegen, die Digitalisierung und die Entwicklungen der Technologien in diesem Zwiebelkern haben ja auch einen Einfluss auf beispielsweise die Frage, wie soziale Medien auf Geschlechterstereotype einwirken. Und werden sie verstärkt? Und die Antwort ist ja, sie werden verstärkt. Aber welchen Einfluss hat, kann das eben zum Beispiel haben, wenn es darum geht, dass junge Erwachsene hier sich für Berufe entscheiden? Also wenn Geschlechterstereotype reproduziert werden, dann fallen wir wieder in alte Kategorien rein, die versucht werden, schon in den letzten 30 Jahren zu beheben. Das ist eben hier eher ein großes Risiko. Und natürlich das große Thema von digitaler Gewalt, das hier ein wichtiges Kapitel für uns auch ist. Und damit haben wir unser Zwiebelmodell mit diesen unterschiedlichen Schichten. Also je weiter sie sich vom Zwiebelkern wegbewegen, desto weitreichender ist der Einfluss der digitalen Technologien auf Erwerbs- und Lebenswelten. Das ist quasi die große Konstruktion, die wir im Gutachten verfolgt haben. Und aber auch eine Zwiebel, deswegen auch das Bild einer Zwiebel, braucht Nährstoff, braucht letztendlich auch für eine nachhaltige Entwicklung tatsächlich geschlechterpolitische Unterstützung. Wir haben das auch gleichstellungspolitische Instrumente genannt, das Kapitel. Da geht es eben um die Frage von, welche Institutionen braucht das? Beispielsweise soll jetzt die Bundesstiftung für Gleichstellung kommen. Und da unsere Empfehlung, dass sie eben auch die Digitalisierung ganz stark mit bearbeitet, mitdenkt und gestaltet.
Ja, das war jetzt schon ein relativ guter Abriss des Gleichstellungsberichts oder des Gutachtens zum Gleichstellungsbericht. Sie haben gerade das Stichwort Plattformökonomie genannt, als neue Form von Arbeit, die sich auch durch Digitalisierung erst entwickeln konnte. Das haben Sie sich ja als Beispiel näher angeschaut. Was würden Sie sagen, sind die zentralen gleichstellungspolitischen Aspekte in dieser neuen Form von Arbeit und worauf muss in der Ausgestaltung der Arbeit in Zukunft geachtet werden?
Die Plattformarbeit ist tatsächlich ein ganz interessantes Feld, finde ich, vor allem aus der Geschlechterperspektive. Denn darin zeigen sich zum einen alte Ungleichheiten im neuen Gewand. Wenn wir uns nämlich anschauen, was sind das denn für Beschäftigungsverhältnisse? Also wir wissen, dass ein Großteil der Plattformbeschäftigten oder Arbeiterinnen als Solo-Selbstständige unterwegs sind. Und das Problem der Solo-Selbstständigkeit ist natürlich eben die fehlende soziale Absicherung und auch eben die prekäre Situation, insbesondere eben die für Frauen, weil Frauen sehr stark in der Solo-Selbstständigkeit aktiv sind. Das sind so alte Probleme, die wir in diesem neuen Beschäftigungsform erkennen. Das haben wir auch formuliert, dass natürlich hier das geklärt werden muss, dass die soziale Absicherung geklärt werden muss, daher die Beschäftigungsform eigentlich auch geklärt werden müsste. Und wenn es eben als Solo-Selbstständig, wenn man sagt, okay, das sind jetzt Solo-Selbstständige, dass auch hier die soziale Absicherung auf jeden Fall entsprechend ausgestaltet werden muss, weil hier eben die Gefahr von prekären Beschäftigungsverhältnissen bis hin zu nicht ausreichenden Absicherung im Alterssicherungssystem etc. pp. Aber was Sie jetzt gefragt haben, was ist das Neue an dieser Beschäftigungsform? Das Interessante da ist tatsächlich, dass sich da zeigt, dass die Frage von Einkommen auf der Plattform, je nachdem, ob es jetzt, ich spreche jetzt explizit für Online-Beschäftigung aus, also nicht für die analoge Arbeit, wie beispielsweise Liefer- und Putzdienst oder Fahrdienste, sondern Arbeit, die sie digital auch verrichten. Und da stellen Studien fest, dass höheres Einkommen oder Verdienst dann erwirtschaftet werden kann, wenn komplexe Tätigkeiten über eine längere Phase am Stück erledigt werden. Es stellt sich aber hier eben raus, dass insbesondere Menschen mit Sorgeverantwortung, und das sind eben vor allem Frauen, die das nicht leisten können. Sie übernehmen Arbeiten oder Tätigkeiten über die Plattform, die eher kürzer dauern und die sie nicht am Stück machen können oder ja machen müssen. Und das führt dazu, dass sie eher ein geringeres Einkommen generieren können. Das kann man für bestimmte Plattformen feststellen. Aber so die groß angelegten Studien haben wir eben auch festgestellt, die fehlen einfach in diesem Bereich auch. Ich kann Ihnen aber noch mal ein Beispiel, was auch sehr interessant ist, aus der Welt der analog zu verrichtenden Arbeit geben, wie zum Beispiel Fahrdienst. Da gibt es eine US-Studie zu Uber-Fahrerinnen und Fahrern und da stellt man fest, dass da durchaus einen Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern gibt, dass Männer mehr Einkommen generieren als Frauen. Als Grund wird in dieser Studie genannt, sie sind erfahrener, fahren daher schneller und fahren in Gegenden, bei denen es nicht so sicher ist, ne? Wo die Kriminalitätsrate etwas höher ist und wo man nicht so gern hinfahren möchte. Und entsprechend ist da auch das Einkommen, also die Fahrpreise höher. Und es wird nur festgestellt, dass Männer eben höheres Einkommen generieren, aber da wird nicht weiter gefragt, wieso ist das denn so? Und wenn Sie sich jetzt überlegen, liegt das auf der Hand, dass Frauen natürlich nicht in Gegenden fahren wollen, wo die Kriminalitätsrate eher höher ist, weil sie eher stärker von Gewalt auch betroffen sind.
Ja.
Und wenn es sich hier um Menschen handelt mit Sorgeverantwortung, sei es für Pflege, zu pflegende Angehörige oder Kinder, können sie natürlich auch nicht am Stück längere Fahrten machen und fahren eher in der Nähe zum Wohnort. Und das führt eben auch dazu, dass sie nicht die Möglichkeit haben, so ein, ja, entsprechend auch ein vergleichbares Einkommen zu generieren. Dazu gibt es aber leider keine weitergehenden Studien. Also das ist auch eine ganz große Erkenntnis in unserem Gutachten. Auch hier, es braucht einfach viel mehr dazu. Also das heißt, in puncto hier Einkommensgenerierung, inwieweit sind Menschen mit Sorgeverantwortung bei der Plattformarbeit benachteiligt? Dazu brauchen wir mehr Erkenntnis. Es deutet sich an, dass es eben insbesondere Frauen negativ betrifft. So dass es auch ein Trugschluss sein kann, dass man sagt, ach, Plattformarbeit ist doch toll für Frauen, die nach familienbedingter Unterbrechung wieder in den Arbeitsmarkt zurückkommen wollen. Das heißt, Stichwort Wiedereinstieg. Und das kann aber eine Chance für den Wiedereinstieg ja nur sein, wenn sie in der Phase, wo sie auf Plattform beschäftigt sind, bestimmte Kompetenzen, bestimmte Erfahrungen aufbauen und sammeln. Und diese Erfahrungen und Kompetenzen ja auch sichtbar machen wollen. Nur ist es momentan nicht möglich, dass sie das sichtbar machen. Stichwort Reputationsportabilität. Das heißt, es gibt keinen standardisierten Reputations, Verfahren, auf Plattformen, die vergleichbar sind, wo sie bestimmte Kompetenzen nachweisen können und sie dann auch mitnehmen können und auf ihren Lebenslauf von mir aus auch mit einbauen können und somit letztendlich auch sichtbarer werden. Diese Möglichkeit besteht momentan nicht und von daher ist das nicht unbedingt eine Chance für den Wiedereinstieg.
Das heißt also, wenn Menschen für oder wenn Frauen insbesondere für ihre Tätigkeiten bewertet werden auf den Plattformen, dann sammeln sie eigentlich, Erfahrungsnachweise auf der einen Seite, sind aber nicht in der Lage, diese Erfahrungen anderswo auf eine gute Art und Weise dann nachzuweisen.
Richtig. Genau. Und solange sie das nicht machen können, dann ist das quasi als Argument für den Wiedereinstieg in den regulären Arbeitsmarkt ja relativ dünn, weil sie das nicht nachweisen können. Und das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch die Frage von, ja, wie gut ist denn das aktuelle Reputationsverfahren? Also sie vergeben Sternchen, Punkte, oder schreiben Kommentare für digitale Tätigkeit von Plattformbeschäftigten. Und das ist natürlich etwas rein Subjektives. Wenn Sie zum Beispiel irgendeinen Putzdienst in Anspruch nehmen, dann ist das quasi in Ihrem Ermessen, wie Sie das bepunkten wollen oder bewerten wollen. Und wir haben eine ganz lange Tradition in der analogen, beziehungsweise auf dem regulären Arbeitsmarkt der Arbeitsbewertungssysteme der Arbeitszeugnisse. Und wir wissen, die sind so weit wie möglich auch objektiv zu lesen. Mhm. Und auf Plattformen ist das momentan überhaupt nicht der Fall.
Ja, wir haben vorhin auch schon angesprochen, sozusagen die in Anführungszeichen alte Welt, also ich sage mal die analoge, ja auch zunehmend digitalisierte Arbeitswelt, in der wir uns bisher auch größtenteils bewegt haben. Und es gibt ja so ein bisschen für die einen ist es, glaube ich, Utopie, für die anderen ist es Dystopie. Irgendwann wird alles nur noch von Robotern erledigt und der Mensch ist sozusagen an der Arbeit nicht mehr beteiligt. Sie haben ja für das Gutachten auch Substituierbarkeitspotenziale untersucht, also das Potenzial, das einzelne Berufe haben, tatsächlich maschinell ersetzt zu werden. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen, inwiefern haben sich denn da geschlechtsspezifische Unterschiede bemerkbar gemacht? Also werden wir irgendwann alle durch Maschinen ersetzt oder ist das tatsächlich eher Fantasie?
Es ist Fantasie. Also die Antwort ist ein dickes, fettes Nein. Denn wir haben ja bereits Erfahrungen gemacht der Technologisierung, also Automatisierung in den 80er, 90er Jahren. Und genau dieselben Diskussionen wurden schon damals geführt. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Denn die Antwort liegt immer dazwischen. Zum einen, also genau, Sie haben die Expertise von Frau Mattes und Frau Dengler angesprochen. Das ist eine sehr spannende Expertise, wo es um die Substituierbarkeitspotenziale geht. Und auch in der Expertise sprechen beide Expertinnen das ganz konkret an und sagen auch, das ist eine Projektion in die Zukunft. Und wenn wir Projektion in die Zukunft anstellen, schauen wir uns Tätigkeiten an und machen Aussagen, welche rein theoretisch von Technologien ersetzt werden könnten. Ob das aber passiert, hängt ganz stark von den institutionellen Rahmenbedingungen ab auf dem Arbeitsmarkt. Ein klassisches Beispiel, also was heißt Beispiel, so ein Fall, wenn Pflegetätigkeit günstiger ist als der Einsatz von Technologien, wird natürlich keine Technologie eingesetzt. Also ich habe das jetzt mal ganz plakativ an dem Beispiel von Pflege gemacht. Wir wissen natürlich, dass man Pflege nicht 100% einfach substituieren kann durch Technologien. Aber ich wollte es einfach nur an dem Beispiel festmachen, weil wir eben auch sehen, es gibt bestimmte Beschäftigungsfelder. Da ist es zum einen natürlich eine große Kostenfrage. Auch im Einzelhandel wollen Sie automatisierte SB-Kassen einsetzen. Was heißt das denn eigentlich dann auch, was ist das für ein Kostenfaktor? Und natürlich jetzt jenseits der Kostenfaktoren, wir haben eine ganz starke und zum Glück auch gut institutionalisierten Arbeitsmarkt, wo wir auch große hier Mitbestimmungsrechte haben, wo wir eben auch eine starke Arbeitnehmerinnenschaft haben oder Vertretungen haben, so dass bestimmte Sachen natürlich auch Aushandlungsprozesse sind. Das Dritte, was eben auch ganz wichtig ist, natürlich, weil es eben nur eine Projektion ist und wir nicht genau wissen, wie das tatsächlich umgesetzt wird, ist, dass Technologien sich ja auch immer weiterentwickeln. Und es ist letztendlich auch so, dass am Ende der Fahnenstange immer noch Menschen entscheiden und Technologien einsetzen. Wie wir vor allem argumentiert haben, dass auch auf Basis von diversen Studien und Ergebnissen aus der Forschung ist, Tätigkeiten werden sich ändern. Das kann man heute auch schon sagen. Und die Frage ist, wie man bei veränderten Tätigkeiten letztendlich die Belegschaft, die Beschäftigten mit einbezieht und durch bestimmte Kompetenzaneignung, also Stichwort Weiterbildung, den neuen Tätigkeiten, die in einem Feld anfallen, auch letztendlich ausüben kann. Und deswegen sind Übergangspfade ganz wichtig. Also dass Unternehmen in der Lage sind zu erkennen, welche Tätigkeiten brauche ich, welche entwickeln sich in welche Richtung, was braucht meine Belegschaft, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit diese Tätigkeiten umgesetzt werden können. Und da müssen die Weichenstellungen jetzt bereits gelegt werden.
Und wenn man jetzt nochmal den Rückschluss sozusagen auf die Frage von Geschlechterlücken oder geschlechtsspezifischen Unterschieden, die sich da bemerkbar machen?
Mhm. Ich nehme mal ein Beispiel. Nehmen wir mal die Sekretariatsjobs. Mhm. Man stellt zum Beispiel fest, dass die Substituierbarkeitspotenziale in dieser Sparte recht hoch ist. Also die Ergebnisse von Mattes und Dengler zeigen auch, okay, in diesen Feldern, Berufsfeldern kann man durchaus sehr viel substituieren. Und da sind eben ganz stark Frauen beschäftigt, die sogar in einem höheren Einkommensbereich liegen. Das heißt, wenn diese Beschäftigungsfelder wegfallen würden, würde höchstwahrscheinlich könnte als Hypothese formulieren, auch die Einkommensungleichheiten steigen, weil Frauen die höheres Einkommen haben, tatsächlich eher substituiert werden können. Aber, jetzt ein großes Aber, das zeigen diese Zahlen. Auf der anderen Seite erkennt man aber auch, dass vor allem Sekretariatsbeschäftigte sich in den letzten Jahren der Transformation, also der Automatisierung, der Digitalisierung insbesondere, dass sie sehr hohe Anpassungsfähigkeiten haben. Mhm. Das ist eine schöne Studie von Sabine Pfeiffer und KollegInnen, die Ende letzten Jahres erschienen ist. Da zeigen sie sehr schön, dass die Anpassungsfähigkeit dieser Beschäftigten recht hoch ist. Denn die Digitalisierung findet ja in den Sekretariatsbereichen ja nicht erst seit heute statt, also auch nicht seit Corona, sondern das ist ein Prozess der letzten 10, 20 Jahre. Und da hat man gesehen, dass Frauen durchaus da sich sehr schön anpassen können und in diesen neuen Tätigkeitsbereichen sich sehr gut auch einfinden können. Das erste Problem ist, dass sich das nicht in der Tätigkeitsbeschreibung wiederfindet. Also Beispiel Sekretariatsbeschäftigte zeigen ganz hohe digitalisierungsbezogene Kompetenzen auf, weil sonst wären sie ja nicht so gut anpassungsfähig, könnten sie die Tätigkeit so gut umsetzen. Aber diese Kompetenzen tauchen in keinster Weise in deren Tätigkeitsbeschreibungen auf und entsprechend werden sie auch nicht entlohnt. Sodass wir auch als Kommission uns für eine Erneuerung der Arbeitsbewertungsverfahren aussprechen und auch ganz konkret Formulierung, dass digitalisierungsbezogene Kompetenzen sichtbarer sein müssen.
Ja, das ist ein ganz schönes Stichwort. Sie haben ja gerade schon sowohl die Frage von Weiterbildung als auch den Bereich der Pflege genannt. Es wird ja ganz häufig gesagt, Männer, typische Branchen, sind sehr technikorientiert und die eher sozialen, frauentypischen Branchen sind ja gar nicht so technisiert. Die Frage, die sich mir da jetzt stellt, wenn Sie auch sagen, die Kompetenzen sind oft nicht sichtbar, weil sie in den Tätigkeitsbeschreibungen auch nicht aufgenommen werden und sozusagen einfach automatisch mitlaufen, ist das tatsächlich so, dass wir in den sozialen Berufen weniger digitale Kompetenzen brauchen als in technischen Berufen? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Ich würde es gar nicht gerne nicht im Vergleich beantworten wollen. Natürlich ist es so, dass Sie in Berufen in der Digitalbranche, also wenn Sie Informatikerin oder Informatiker sind, ist das natürlich eine ganz andere Kompetenz, als wenn Sie hier in der Pflege unterwegs sind. Aber Sie haben völlig recht, dass es durchaus auch in den personenbezogenen Dienstleistungsberufen, insbesondere in der Pflege, bereits auch digitalisierungsbezogene Kompetenzen wichtig sind. Und dass sie auch im Alltag, also in den Berufsalltag auch gebraucht werden und auch umgesetzt werden. Also wenn Sie von der hier E-Akte schon ausgehen oder von irgendwelchen automatischen Aufstellung von Personalplänen etc. pp. Es ist kein Feld, was 100% analog ist, wie man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellt, weil Pflege ist ja nur am Menschen, sondern es spielen digitalisierungsbezogene Kompetenzen eine ganz große Rolle. Und völlig richtig, sie sind nicht sichtbar, vor allem nicht in der Arbeitsbewertung sichtbar. Genauso wenig wie auch die soziopsychologischen Kompetenzen sichtbar sind. Also das heißt, der Pflegebereich ist doppelt interessant und wir sprechen ganz viel von Aufwertung von Pflegeberufen und da ist eben genau die unseres Erachtens die, ja, wie soll ich sagen, der Schlüsselmoment auch dafür da in der Arbeitsbewertung. Zum einen müssen digitalisierungsbezogene Kompetenzen sichtbarer werden und auch entsprechend entlohnt werden, aber auch die psychosozialen Kompetenzen müssen sichtbarer werden und auch entsprechend entlohnt werden. Das sind quasi beide Kompetenzbereiche, die momentan die Pflege auch letztendlich in ihrer Aufwertung helfen könnten, insofern sie sichtbar gemacht werden und insofern sie auch entlohnt werden.
Ja, ich würde gerne noch mal einen kleinen Themenschlenker machen. Und zwar nochmal ganz kurz zwei Punkte ansprechen, die Sie eingangs schon genannt hatten. Und zwar sprachen Sie ja von der Digitalbranche, vom Zwiebelkern sozusagen. Da möchte ich eigentlich nur einen Punkt ansprechen und vielleicht können Sie eine kurze Antwort dazu geben, nämlich die Frage der Frauenquote. Wir diskutieren Quoten ja an ganz verschiedenen Stellen, aber immer wieder auch, wenn es um MINT-Berufe geht, wenn es um die Entwicklung von Technik geht, also Informations- und Kommunikationsbranche. Und die Frage, die sich da ja stellt, weil gerade die Frauenquote sozusagen oder das Erhöhen der Frauenquote an dieser Stelle so präsent ist, reicht das, um strukturelle Diskriminierung zu verhindern, wenn wir einfach in der Digitalbranche den Frauenanteil erhöhen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Wir können nicht so andersrum. Den Frauenanteil in der Digitalbranche zu erhöhen, kann nicht nur mit einem Instrumentarium erfolgen. Dazu braucht es einfach mehrere Instrumentarien. Und wir zeigen ja auch im Gutachten ganz schön auf. Das ist auch eine Expertise auch vom IAB, Christian Hun. Danach hat das gemacht, für uns die Fluktuationsrate berechnet. Sie zeigt eben, dass es nicht nur um den Zugang in diese Branche geht, sondern eben, dass es auch um den Verbleib in dieser Branche geht. Ja, wir müssen den Zugang erhöhen, das heißt mehr Frauen in MINT-Studiengängen und entsprechend dann auch in dieser Branche. Dieser Anteil muss steigen, aber nur diesen Hauptaugenmerk auf die Zugangsproblematik zu legen, ist zu kurz gedacht. Wir müssen explizit fragen, wie ist die Arbeitskultur, wie ist die Organisationskultur in dieser Branche? Und da zeigen sich ganz hohe geschlechtsspezifische Stereotype, die sich hier sehr, sehr ausgeprägt auch zeigen. Klammer auf. Wir sehen hier die Silicon Valley-Tradition, Klammer zu. Und da brauchen wir tatsächlich Strukturen, wie zum Beispiel agile Methoden, die geschlechtergerecht auch konzipiert werden, die auch den höheren Verbleib der Frauen in dieser Branche gewährleistet.
Ja, dann mache ich gleich mal weiter mit noch einem Themenschwenk sozusagen. Wir haben nämlich eingangs, Sie hatten vorhin schon auch erwähnt, auch die Vereinbarkeit, also die Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit ist Thema im Gutachten. Und wir haben ja im eingangs diesen Podcast eigentlich ins Leben gerufen, weil wir uns auseinandergesetzt haben mit dem Gender Care Gap, mit Vereinbarkeitsfragen während der Corona-Pandemie und sind eingestiegen in der ersten Folge sozusagen mit dem Thema Gender Care Gap. Was ist der eigentlich, was bezeichnet der? Und Sie haben ja jetzt im Gleichstellungsbericht einen nochmal neuen Indikator zum Thema Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit berechnet, und zwar den Gender Care Share, der im Durchschnitt 2017, so sagt das Gutachten, 66% beträgt. Können Sie ganz kurz erklären, was der Gender Care Share jetzt aussagt?
Also, der Gender Care Share hat die Besonderheit, dass es sich konkret Paarhaushalte anschaut. Und der Gender Care Gap hat sich letztendlich gesamte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, insbesondere eben von Sorgearbeit, im Bundesdurchschnitt so mal angeschaut. Und die Daten waren ja von 2012, 2013. Mhm. Wir haben uns mit dem Gender Care Share, wir haben das Ganze runtergebrochen, haben uns konkret Paarhaushalte angeschaut im sozioökonomischen Panel aus dem Jahre 2017. Klammer auf, es handelt sich hier nur um nicht gleichgeschlechtliche Paare, Klammer zu. Das ging eben nicht anders aus dem Datensatz. Mhm. Und was haben wir da erkannt? Wie viel oder wieso haben wir das gemacht? Wir wollten unbedingt mal schauen, wie ist in diesem Paarhaushalt im Schnitt die Sorgearbeit verteilt und was passiert, wenn einer aus dem Paarhaushalt in Homeoffice geht oder nicht geht. So, das heißt, wir waren statistisch in der Lage zu berechnen, welchen Effekt Homeoffice auf die Verteilung von Sorgearbeit im Paarhaushalt hat. Das war die Intention, wieso wir diesen Gender Care Share berechnet haben. Und 66% heißt, dass in einem Paarhaushalt im Schnitt Frauen 66% der Sorgearbeit übernehmen und Männer quasi den Rest machen. Wäre es gleich verteilt, würde diese Zahl bei 50% liegen. Also 50% Frauen, 50% Männer und 66% zeigt eben, dass Frauen, das wissen wir auch letztendlich, einfach einen höheren Anteil der Sorgearbeit übernehmen.
Ja, wir steigen da jetzt nicht näher ein, weil das Thema Homeoffice auch sozusagen in der Zukunft nochmal bei uns kommen wird, aber die Frage von gleichberechtigter Aufteilung von Sorgearbeit ist ja durch Corona sehr stark gepusht worden, genauso wie auch das Thema Digitalisierung nochmal. Und auch das findet sich ja bei Ihnen im Gutachten wieder. Kann man sozusagen übergreifend sagen, ob Corona eher eine Chance oder ein Risiko ist für den digitalen Transformationsprozess?
Das würde ich gerne subjektiv beantworten, also weil wir das als Kommission so diese Frage jetzt nicht konkret im Gutachten drin haben. Ja. Also es kann zur Chance werden, wenn, immer so formuliert. Und das würde ich jetzt auch gerne machen. Also ich sehe das durchaus als eine Chance, wenn die Probleme, die ja jetzt offensichtlich auf dem Tisch liegen, tatsächlich behoben werden. Und dafür braucht es bestimmte Rahmenbedingungen, bestimmte Stellschrauben. Und die Politik ist jetzt letztendlich in der Ringschuld, diese umzusetzen, sodass wir dann durch die Pandemie tatsächlich hier eine größere Chance haben. Warum sage ich das? Weil die Pandemie hat zum einen sehr gut gezeigt, dass wir durchaus digitalisieren können. eine ganz große Argumentation war vor der Pandemie, ja, Frauen hätten keine so hohe Affinität und wären nicht in der Lage, sie mit bestimmten Technologien umzugehen. Mhm. Und es betrifft nicht alle, aber doch ein großer Teil ist jetzt im Homeoffice und zeigt eigentlich ganz schön, dass das durchaus geht. Also das Problem ist nicht der Umgang mit der Technologie, sondern das Problem ist fehlende Infrastruktur und fehlende Entgrenzungsmöglichkeiten. Also hier Arbeitszeitschutz, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, das sind die flankierenden Rahmenbedingungen, die es dafür braucht, damit das wirklich zu einer Chance wird. Mhm. Das Zweite, was Corona sehr schön auch gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass wir qualitativ und quantitativ gute Betreuungsmöglichkeiten sowohl für Kinder haben, als auch für Angehörige, die gepflegt werden müssen. Sobald diese qualitative und quantitative Infrastruktur nicht da ist, wie es jetzt in der Pandemie war, fällt alles zusammen. Und das ist auch nochmal eine Chance, was uns die Pandemie gezeigt hat, so dass wir heute oder die Politik heute die Rahmenbedingungen, die Weichenstellungen nicht nur für den Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten, sondern eben auch für eine gute qualitative Betreuungsmöglichkeiten auch schafft. Deswegen ist es für mich in meinen Augen eine Chance, wenn die Politik ihre Hausaufgaben macht.
Okay, danke schön. Dann habe ich noch eine letzte inhaltliche Frage sozusagen. Wir sprechen ja, oder ich sag mal, gesellschaftlich wird sehr oft gesprochen von technischer und sozialer Welt. Da wird zum Teil sehr klar unterschieden. Und Sie sagen aber im Gutachten ganz deutlich, informationstechnische Systeme handeln nicht, Menschen handeln. Die Kommission hat sich ja deswegen sehr gezielt für den sogenannten soziotechnischen Ansatz entschieden, um eben auch die Diskriminierung und die Risiken und Potenziale sichtbar zu machen. Vielleicht können Sie in zwei Sätzen nochmal kurz erläutern, was ist der soziotechnische Ansatz und warum ist der so wichtig?
Mhm, gerne. Die Digitalisierung ist mit anderen Worten die Übersetzung der Welt in Zahlen. Und wir wissen aus täglichen Übersetzungsarbeiten, die wir mal in der Schule auch gemacht haben, dass wir, wenn wir ohne Kontext übersetzen, also ohne kulturellen, gesellschaftlichen Kontext aus einer Fremdsprache übersetzen, entstehen Übersetzungsfehler. Und genauso ist es mit der Übersetzung der Welt in Zahlen. Wenn wir ohne Kontext, ohne gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Zusammenhänge einfach in Zahlen übersetzen, entstehen Übersetzungsfehler. Das kann zu kleineren Problemen führen, aber wir sehen durch die zunehmende Digitalisierung, dass es durchaus auch zu großen Problemen führen kann. Deswegen ist es ganz wichtig, Digitalisierung im Kontext von Gesellschaft zu berücksichtigen. Und diese Kontextualisierung der Digitalisierung ist quasi der soziotechnische Ansatz. Und das ist tatsächlich, das haben Sie auch sehr schön betont, ein ganz wichtiges Anliegen der Sachverständigenkommission. Vielleicht ein Beispiel aus dem Gutachten, das zeigt, das ist so ein, ja, mir gefällt das Beispiel nämlich sehr gut. Das ist ein reales Beispiel aus den USA. Eine Frau Doktor, eine Wissenschaftlerin, meldet sich im Fitnessstudio an und bekommt eine elektronische Zugangskarte, macht ihren Sport und will dann in die Umkleidekabine und kommt nicht rein. Die Frage ist, warum nicht? Und dann stellt sich heraus, sie kommt nicht rein, weil sie einen Doktortitel hat. Das heißt, das System erkennt ihren Doktortitel und weist ihr automatisch das männliche Geschlecht zu, weil Doktortitel geht nur mit dem männlichen Geschlecht zusammen, laut Computer oder laut Algorithmus. Und in die Männerumkleidekabine wäre sie reingekommen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, wo man sehr schön sieht, wie über Technologien Zugangsbarrieren entstehen können, wenn man Kontexte nicht berücksichtigt. Und jetzt mal übertragen auf die Arbeitswelt, auf unsere, ja, nicht nur Arbeitswelt, sondern eben auch auf diese Vereinbarkeitsfrage, auf die Lebenswelten, kann es durchaus ganz große Probleme verursachen, wenn diese Kontexte ignoriert werden.
Dann habe ich noch eine allerletzte Frage, und die ist immer ein bisschen gemein, weil Sie dürfen nur in einem Satz antworten. Was ist für Sie die zentrale Aussage des Gutachtens?
Die zentrale Aussage ist, dass es neben einem Zugang, geschlechtergerechten Zugang zu digitalen Technologien und Dienstleistungen, es ganz wichtig ist, dass man die Digitalisierung geschlechtergerecht gestaltet, aktiv gestaltet und auch, dass die Nutzung von digitalen Technologien geschlechtergerecht umgesetzt wird.
Okay.
Das in Kürze der 219 Seiten, glaube ich, waren das.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Es gibt noch wahnsinnig viele weitere Punkte, die ich gerne fragen würde, die man besprechen könnte. Seien das jetzt Rollenbilder und Geschlechterstereotype in Medien, was Sie anfangs angesprochen hatten, das Thema digitale Gewalt oder was ich auch sehr spannend finde, diese Lücke zwischen Datengetriebenheit auf der einen Seite, aber diesem Gender Data Gap, wenn es tatsächlich um Erkenntnisse zu geschlechtsspezifischen Unterschieden geht in diesem Bereich. Aber es gibt diese 200 Seiten etwa Gutachten zum Gleichstellungsbericht zu finden bei der Geschäftsstelle zum dritten Gleichstellungsbericht. Ich kann nur jedem empfehlen und jeder da auch reinzuschauen und sich die Details dann vielleicht doch nochmal nachzulesen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke für das nette Gespräch.
Und genau, und ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch machen konnten und hoffe, dass wir das Thema auch sozusagen im Laufe des Jahres dann noch weiter mitnehmen und sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.